Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Sag doch das.
Moin.
Moin. Was hast du gerade zu mir gesagt?
Ich sag 1, 2, 3 und tipp. Ich drücke auf die Aufnahmetaste.
Also auf der,
und dann habe ich, hab ich 1, 2, 3 und tipp.
Richtig, was will der Mann von mir?
Was will der Mann von mir? Du musst dir gerade an so einen Frosch denken, weißt du, so hüpfst.
Oh Mann, oh Mann. Ich habe nichts vom Frosch, ich bin müdelein.
Ja,
moin, ihr Lieben.
Ja, achso, ihr seid ja auch noch da.
Mensch. Ja, deshalb ja 1, 2, 3 und hüpf.
1, 2, 3 und hüpf.
Oh Gott. Guten Morgen, ihr Lieben.
Ja,
guten
nehmt uns heute nicht so ernst. Irgendwie sind wir, weiß ich auch nicht.
Ja, irgendwie im Gaggerland
so,
angelangt. Was?
Ja, im Gaggerland. Lady Gaggerland.
Ja. Ja. Nee, das ist so ein ist schöner, schön. Ist so schön. Ne? Wir haben gestern so einen schönen Tag gehabt.
Ja.
Und irgendwie hat uns das so beflügelt. Und wir haben gestern fotografiert wie die Wahnsinnigen. Und jede Blume haben wir fotografiert. Wir haben
und es gibt viele Blumen.
Es gibt viele Blumen. Ja, genau. Und wir haben... Pfingstrosen.
Ja, oh, Annikas Lieblingsblumen ist ja, also ich mag ja Mohnblumen, ne? Wer gestern ein bisschen auf Facebook geguckt hat, ich habe ja Mohnblumen, mag ich sowieso.
Oh, das
aber
ist so schön, ne?
Das sind ja auch so bollert, also ich mag ja gerne alles, was ein bisschen größer ist, ne?
Und so bollert, ne? Und
so, das genau, ja deswegen mag ich ja auch dich so gerne.
Ach, siehst du, und ich bollert. Ja, der kommt also. Genau.
Du meine Pfingstrose. Ne?
Du meine Pfingstrose. Ja. Meine Lotusbalüte.
Nee, diese Pfingstrosen oder Bauernrosen oder wie man.
Pionien.
Pionien.
Ja.
Das sind ja wirklich, ihr wisst, was wir meinen, diese Riesenblüten.
Die erst ganz klein anfangen, die sehen erst aus wie ein kleiner Knödel.
Ja.
Und dann werden sie wirklich immer größer und immer größer. Und es gibt ja hunderte von Sorten.
Hm.
Gefüllte und ich weiß nicht was, in allen möglichen Farben.
Und eigentlich ausschlaggebend war, das muss ich erzählen. Ich verstecke ja, wenn ich Annika was schenken will, ich verstecke das ja so richtig toll, dass sie das nicht findet, ne? So. Und irgendwann hatte sie ja Geburtstag gehabt und dann, habe ich auch schöne Sachen geschenkt und dann habe ich irgendwie, war ich auf der Suche nach, ich weiß nicht, kurzen Büchsen für meine Lauferei und dann denke ich, was ist das denn da? Und dann ist ganz hinten in meiner Schublade gut versteckt. Noch ein Geschenk für Annika gewesen, nämlich ein Buch, ein Bildband über Pionien, also über Bauernrosen, über Pfingstrosen. So.
Oh.
Und damit begann eigentlich das Elend, ne?
Ja, und ich habe mich so gefreut, also weil ich liebe sie eben und finde das so wunderschön schon seit Jahren. Ja, und vor allem, das fühlt sich jetzt so an, als ob ich ständig deine Schubladen durchwühlen würde.
Ich weiß ja nicht, was du machst.
Ach, um Gottes Willen, nichts liege mir ferner. Das interessiert. Das Lustige ist, dass du deinen Kram nicht wieder
findest. Ich finde das ja nicht wieder.
Ja, du kannst das auch oben drauflegen, gehe ich auch nicht mal, Mensch.
Was ich noch alles in den Schubladen beschreibe.
Ja, Mensch, such mal durch.
Tausende, Millionen.
Ja, die kannst du mir auch gleich geben als Geschenk. Ja, super.
Darfst einpacken.
So, und wie kriegen wir jetzt heute diese Kurve zu unserem Thema?
Ja, du bist ein moralischer Mensch, du würdest nie irgendwie nach Geschenken schnüffeln.
Das stimmt.
Wenn du, nein, das machst du nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Nee. Nee,
gar
wir wollen
nicht.
Nämlich heute über Moral reden.
Ja.
Haben wir gesagt.
Aus weil das ist ein anders. Thema, ja, einmal aus anders, einmal, weil ich da, lange, immer eigentlich schon über dieses Thema nachdenke. Das ist etwas, was mich immer beschäftigt, weil es so grundsätzlich wichtig ist für uns Menschen. Unser moralischer Kompass.
Mhm.
Wo kommt er eigentlich her? Wie bildet er sich aus? Wie schaffen wir das? Ist ja eigentlich immer so ein... Eigentlich immer wieder so ein Weg der Entscheidung. Mache ich das oder mache ich das nicht? Ist das gesetzlich? Ist es nicht? Oder das ist eine Frage, aber vor allen Dingen, ist das für mich richtig oder nicht?
So.
Finde ich das rechtens oder nicht?
Ein super spannendes Thema und wie ich komme mir immer wieder vor bei unserem Podcast, wenn ich mich dann so vorbereiten darf, wenn wir das also ein bisschen vor uns überlegen, manchmal überlegen wir auch spontan, was wir machen, dass ich wieder zurück in meine Studienzeiten gehe.
Ja, siehst du.
Weil, also. Moral Kollegen, ich weiß, es hören auch Psychologenkollegen zu, ihr kennt alle noch Lawrence Kohlberg, und Herr Kohlberg hat eine Theorie der Entwicklung des Moralbewusstseins entwickelt, so in den 50er, 60er Jahren, hat er eine Dissertation geschrieben. Und darum geht's, das erzähle ich nachher noch. Aber was ich sagen will, ist, ich komme wieder zurück und komme mir vor wie so ein kleiner Student. Das habe ich damals schon schwer kapiert, weil das viel mit Logik und Mathe und sowas, und da habe ich es ja nicht so mit. aber vielleicht probiere ich es jetzt nochmal. Vielleicht kann ich es euch nachher mal erklären, was Herr Kohlberg mit seiner Moral
Psychologie. Ja, aber ist das nicht eigentlich etwas ganz Einfaches?
Nee, der hat es kompliziert gemacht.
Ja, aber für uns, also so, wenn ich jetzt so überlege, okay, gut, also es ist mal wieder mal eine Frage, also man stellt sich ja immer schon wieder die Frage, wo ist so meine innere, wo ist so der Weg, ne? Wo ist meine Schaltung? Bis wohin mache ich Dinge und bis wohin mache ich sie nicht? Also ich hatte den Aufreger diese Woche, jedenfalls, und deshalb habe ich auch gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt möchte ich dieses Thema mal machen. Ich habe mich so geärgert darüber, das war so unnötig und irgendwie so doof. Und zwar hat doch Frau Kamm-Karrenbauer vom Bundestag eine Rede gehalten.
AKK hat eine Rede gehalten,
weil... Dieser Rezo, der YouTuber, hat doch, den hast du letzte Woche auch erwähnt. Jo. Der hatte ja so ein 20-minütiges Ding gemacht, CDU.
Und deutlich gesagt, CDU nicht wählen, SPD nicht wählen, nicht gut, weil machen nichts für die Umwelt und auch für verschiedene Sachen nicht.
Gut, so jetzt haben wir das Wahlergebnis und so weiter. Also hat sie dann die Rede gehalten und wollte, oder für ihre Partei, ich weiß es jetzt nicht so ganz genau, und hat eben, doch im Bundestag, und hat dann eben festgestellt, dass das eben nicht so dufte war für sie.
Ja.
Und hat sich eben gefragt, ob es richtig ist, vor einer Wahl so eine Meinungsmache zu machen, ob das okay ist. Und hat dann eben gesagt, man stelle sich vor, dass Journalisten sowas vor einer Wahl machen würden. Da gäbe es ja Regeln, die gelten sollten, und die sollten auch fürs Internet gehen, nicht? Und man sollte eben eine Diskussion mal darüber führen, ob man das nicht irgendwie beschränken sollte, dass jemand so vor einer Wahl so eine Meinungsmache machen kann.
Ja.
Und da war ich eben so empört, weil sie ist ja nun auf dem, sie ist nur wirklich eine bekannte Figur. Sie ist auf dem Weg, irgendwie Kanzlerin werden zu wollen. Das heißt, sie möchte sich ziemlich weit vorne an in unsere demokratische Gesellschaft stellen. Und wir haben zwei wirklich wichtige Gesetze, Sachen, die wirklich für uns alle wichtig sind. Bei uns gibt es keine Beschränkung. Wir haben eine Meinungsfreiheit. Jeder Mensch kann in diesem Staat sagen, was er denkt. Ich kann ganz öffentlich hier sagen, die Merkel, die ist doof, oder Frau Kamm-Karrenbauer ist eine Niete. Das ist einfach eine freie Meinungsäußerung. Ich kann auch sagen, dass ich irgendwas anderes gut finde. Dass ich zum Beispiel es gut finde, Frau Merkel, egal was ich von ihrer politischen Einstellung halte, oder empfinde ich sie immer als Demokratin durch und durch. Dass sie wartet ab, sie hört sich alles an, und selbst Leute, die Dinge sagen, wo man eigentlich irgendwie Pickel am Rücken kriegt, dass man sagt, so was kann man sich doch eigentlich sagen lassen, das übergeht sie alles, das ist das, was man ihr auch immer ankreidet, dass sie eben Dinge aussitzt. Gleichzeitig ist aber auch das, sie lässt es, sie würde nicht sofort irgendwie dieses einschneiden wollen, weil es gehört zu unserer Demokratie dazu. Und wir haben auch eine Pressefreiheit. Denn wenn man die nicht hat, dann sieht man, wie es ist, wenn, das haben wir ja gerade letzte Woche auch besprochen, wenn man Sender kaufen möchte oder sowas. Das ist nämlich eine richtige Meinungsmache. So, jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt sie eigentlich auf die Idee, dass man das beschränken möchte? Nicht? Vor allen Dingen aber, wie kann man einen YouTuber, der im ganz normal, wie jeder Bürger auch, der kann sich auch auf den Marktplatz stellen, wie wir auch, wie jeder andere Mensch auch, der kann sich auch auf den Marktplatz stellen oder sonst wo, kann der seine Meinung zu irgendetwas sagen. Und wie kommt man dazu, das beschränken zu wollen? Also das fand ich irgendwie richtig doof und habe gedacht, was für eine scheiß Doppelmoral.
Fand ich richtig doof, du hast sie richtig aufgeregt, das hört sich so harmlos an. Dann ist sie hier wie so ein HB-Männchen.
Ja, aber wenn ich wieder runter bin, dann finde ich es nur noch doof. Und habe nur gedacht, das ist so Doppelmoral. Auf der einen Seite nach vorne hin sagen, oh, hier Demokratie ganz wichtig und ich will hier ganz vorne längs tüdeln und bin dann Volksbeauftragter und mache für unser Land das Beste und gleichzeitig dann die Meinungsfreiheit beschränken wollen. Das klappt irgendwie nicht so ganz.
Aber glaub mir, die ist im Recht und sie glaubt auch, dass sie macht das alles richtig.
Aber darum geht es doch nicht. Es geht doch in einer Demokratie nicht darum, dass der vorne weg läuft, dass der alles richtig macht, sondern es geht doch darum, dass er alles hört, sich anhört und dann mit anderen zusammen eine Entscheidung führt, mit dem Bundeskanzler. Das ist es, das nennt man Demokratie, sonst haben wir ja was anderes. Mhm.
Aber gerade was Politiker angeht, nun Wirtschaftsleute genauso, die also Boni einstreichen ohne Ende, obwohl sie vorher wirklich Scheißarbeit gemacht haben, Arbeitsplätze vernichtet haben, geht in Richtung Deutsche Bank und so. Die haben unten und unterm Strich haben die wirklich von sich die Meinung, das ist alles korrekt, was sie machen. Und jetzt kommt der Psychologe, es ist eine schöne Untersuchung, wonach, also ihr erinnert euch noch an zu Gutenberg und sein Plagiat, was die Dissertation angeht von ihm. Und
ja, das war ja noch nicht mal das Stimmste. Die Doppelmoral fand ich bei der, wie hieß sie, Schawan.
Schawan war der Bildungsministerin.
Also wirklich eine Bildungsministerin und die selber dann wirklich ihre Dissertation türkt. Jo. Also das finde ich total blöd.
Ja, aber die haben, und da gibt es eine Untersuchung drüber, im Zuge von diesen ganzen Doppelmoralgeschichten, und zwar an Studenten. Erzähle ich kurz, ein Experiment. Zwei Gruppen von Studenten sollen Aufgaben lösen. Der einen Gruppe wurde tatsächlich erlaubt, ein bisschen zu schummeln. So hat der Versuchsleiter gesagt, komm, ich stecke dir mal so ein paar Lösungen zu, musst ja nicht weitererzählen, kannst, also mach das mal einfach. Und der anderen Gruppe wurde das nicht erlaubt. Aha. Das Ergebnis war, dass diejenigen, die dann geschummelt haben, natürlich ein viel besseres Ergebnis gehabt haben und dann gefragt hinterher, sag mal, wie findet ihr denn eure Leistung so, wie schätzt ihr euch denn an? Ja, wir sind super. Also siehst du doch, ist doch alles toll. Na, wir haben super abgeliefert und unsere Leistungen sind einfach toll. Und jetzt kommt's. Dann wurden genau diese Typen, die geschummelt haben und dann aber gesagt haben, wir sind ja trotzdem toll, wurden nochmal im Test unterzogen. Und sie wurden vorher gefragt, sag mal, glaubt ihr, dass ihr den Test gut bestehen werdet? Da haben die gesagt, na klar, wir sind doch super, wir sind doch intelligent, das ist doch kein Thema. Und je mehr die betrogen haben, je mehr die Spickzettel zugeschickt bekommen haben, umso höher haben sie sich eingestuft, was ihre Intelligenz und ihre Leistungsfähigkeit angeht. Sind allesamt durch den zweiten Test durchgerasselt, keine richtig verstanden. Und die Forscher, die das jetzt gesagt haben, haben gesagt, in dem Moment, wo einer etwas Unmoralisches tut, wie zum Beispiel schummeln, und jetzt muss ich mal was trinken, sonst krabbelt das so. Mhm.
Du redest dich auch schon so in Rage.
Mann, so früh. so früh, so ein Thema. Nein, also die haben gesagt, dass Menschen, die etwas Unrechtes getan haben, das in einer Form von Selbstbetrug oder einer Veränderung ihrer Selbstwahrnehmung so in ihre Persönlichkeit und ihre Meinung von sich selbst integrieren, dass sie sagen, es ist alles gut, ich habe alles richtig gemacht, ich bin ein super Typ. Gilt von zu Gutenberg, der hinterher sicherlich auch immer noch das Gefühl hat,
ne, also, I never had sex with that woman.
Oh ja, Herr Clinton Billy
oder
Boy.
So, oder hier, wie hieß er noch, der Fußballer?
genau.
Daum, genau.
Mhm. Der gesagt hat, nein, ich habe kein Kokain genommen und hier habt ihr meine Haarprobe. Da hat Daum hinterher selbst gesagt, also ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Mhm. Aber das ist ein gutes Beispiel. Aber der war in dem Moment, Annika, der war von sich überzeugt, dass der wirklich nichts gemacht hat. Wohl wissend, dass er sich immer wieder Kokain in die Nase gezogen hat.
Ist das so, dass der dann deine moralische Grundlinie, also seine eigene Grundlinie, irgendwie anders dann verschoben hat? Also normalerweise bei deinem Versuch ist es doch so, der moralische Mensch, der würde ja überhaupt nicht erst schummeln. Also ein anständiger Mensch würde hinterher sagen, ich habe geschummelt. Moralischer tut es jetzt gar nicht.
Ja.
Das ist ja wohl vielleicht so ein Unterschied, den man mal hier machen kann. So, jetzt haben die geschummelt und haben es hinterher, nachdem das Ergebnis da war, haben sie ja nicht gesagt, so jetzt halte ich aber mal die Klappe, denn ich habe es erschummelt, sondern sie haben es dann akzeptiert und als eigene Leistung verkauft.
So.
Haben es dann als eigene Leistung verkauft, dass sie selber dran geglaubt haben. Obwohl sie, die wussten doch, dass sie geschummelt haben.
Ja. Und trotzdem fanden sie sich ganz toll.
Und da war keiner dabei, der ein schlechtes Gewissen gehabt hat.
Nein, weil das war ja, nö, Offert. Das ist, weißt du, es gibt so Leute, die kenne ich, die sagen, naja, du, wenn du zu blöd bist, wenn du so blöd bist, dich erwischen zu lassen, dann hast du selbst Schuld.
Ach so,
also die so, die sich sogar noch trotz Schummelei, trotz Betrügerei, moralisch als höherwertig empfinden als derjenige, der ohne Schummelei, ohne Betrügerei trotzdem durchs Leben geht und damit aber moralisch eben halt auf der sicheren Seite sind.
Kann es sein, dass also ein Manager, der jetzt, ich weiß nicht, 100 Arbeitsplätze wegrationalisiert, daraufhin von ganz oben gesagt, Mensch, das hast du aber gut gemacht, kriegst einen Boni dafür, dass der das als richtig empfindet und als und sagt, ja, so muss das sein, ich bin gut.
Hör zu.
Das kann doch nicht sein.
Ihr glaubt es nicht. Es ist ein paar Jahre her.
Nein, das glauben wir jetzt nicht.
Hör zu. Es ist ein paar Jahre her. Da war ich in Hamburg in einem sogenannten Blankeneser Neujahrsempfang. Mhm. Das ist an der Elbe und da kommen immer so ganz wichtige Leute und alles so der Hamburger Geldadel und auch viele bekannte Politiker und Wirtschaftsleute. Unter anderem Josef Ackermann, damals Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank. So, der diverse Probleme mit dem Gesetz gehabt hat, wegen allen möglichen Sachen, wo man denkt, Herr Ackermann hat also nicht so ganz korrekt gehandelt. Und er ist bekannt dafür, dass er tatsächlich Arbeitsplätze en masse wegrationalisiert hat. Sehr zur Freude der Anleger dann, ne? Also die dann sagen, okay, wenn ich meine Aktien bei der Deutschen Bank, dann steigen die Aktien so. So ein Typ.
Deutsche Bahn oder Deutsche Bank?
Deutsche Bank. Deutsche Bank. Dieser Mensch hat auf dieser Veranstaltung in Blankenese, O-Ton, ich war dabei, über die Moralität von Bankern gesprochen. Werde ich nie vergessen. Mhm. Und wie wichtig das doch sei, dass man auch korrekt ist und dass man auch ehrlich ist und so. Dieser Typ. Stundenlang, wo selbst die Pfeffersäcke links und rechts von mir, die weiß Gott eher pro Ackermann und pro CDU und sonst was sind, dann lassen sie den Kopf geschüttelt haben und haben gesagt, was erzählt er da? Super Beispiel dafür.
Aber es war ja so, es muss ja auch jemand schon gewesen sein, der ihn zu dem Thema eingeladen hat. Was hat der sich schon dabei gedacht?
Also. Vielleicht auch aufgrund dessen, aber dass der, ohne rot zu werden, stundenlang, also bestimmt eine halbe Stunde lang, über die Moralität im Bankengeschäft gesprochen hat. Der Typ, der ganz vorneweg wirklich nicht der Moralapostel.
Und das ist dann ja schon jenseits von Moral, das ist ja schon Doppelmoral. Ne? Wenn du also das, was du eigentlich, was du moralisch eigentlich vertreten sollst, wenn das in die Grütze geht und du dich dann auch noch vorne ran schwingst. Ne? So. Also wenn du selber Mist baust und dann auch noch obendrauf das noch verkaufst. Das ist ja so.
Also das ist ja schon, ihr merkt schon, dass er. Denk mal jetzt meine besonderen Freunde, nein, wie soll ich das mal sagen? Die Herrschaften aus der katholischen Kirche. Wollen wir mal
einige.
Kurz mal.
Sagen wir doch einige.
Einige aus der katholischen Kirche. Vorneweg ein katholischer Priester aus Australien, der jetzt, ich glaube, für 6 Jahre erstmal in Knast
geht. 6 Jahre, du meinst Kardinal George Pell.
Herr Pell, genau. Und Herr Pell, so ein Schwein. Also richtig, und ich sage es einfach, ich habe Meinungsfreiheit, eine richtige Sau, ein richtiges Schwein, ist bekannt dafür, dass er über lange, lange Zeit Jungs vor allen Dingen, zu sexuellen Handlungen gezwungen hat. Und zwar in einem Ausmaß, was wir uns kaum vorstellen können. Der hat wirklich kaum die Messe sozusagen, kaum den Vorhang zugezogen. Dann hat er sich dann gleich einen Jungen geschnappt und sich da von dem irgendein blasen lassen. Also wirklich, so war's. Und der hat über... Jedes Mal hat er immer gesagt, der Priester, nein, alles Verleumdung, als es so langsam bekannt wurde. Es stimmt nichts und das ist alles. Und jetzt, Gott sei Dank, haben sie diesen schlimmen, schlimmen Menschen jetzt wirklich dingfest gemacht. Der landet im Knast und ich weiß, was im Knast mit Menschen gemacht wird, die mit Kindern und Jugendlichen sexuellen Missbrauch begangen haben. Der wird kein Vergnügen haben.
Hoffentlich, also das hoffe ich auch, dass er da wirklich, aber jetzt ist ja meine Frage, also erstens schadet er nicht nur, natürlich, das Schlimmste ist, dass er erstmal diesen jungen Menschen geschadet hat, das ist ja Unding, aber das, was daran so schlimm ist, ist ja auch wieder Doppelmoral, erstens, dass er seine eigene Moral verliert oder da eben überhaupt nicht mehr die Richtlinie hat, dass er auch seine eigene Kirche damit unglaublich in den Schmutz zieht, ne? Jeder Normalgläubige, der muss sich davon doch also angeekelt fühlen, weil er kann doch nur sagen, das ist nicht das, weswegen ich eigentlich dieser Kirche angehöre, da habe ich doch eine völlig andere Vorstellung von. Und zum anderen dann eben, das sind Schutzbefohlene, die er da hat, das sind junge Menschen, für die soll er eigentlich meine Herde und so, die soll er behüten.
Ja, toller Hirte, ne?
Und dann sowas, also das ist so, und eben die katholische Kirche, die insgesamt ja auch Eintritt so für Zölibat und Sex nicht vor der Ehe und
schwul, die also wirklich sagen, ja. Nein, schwul, was hat hier unser Papst gesagt? Schwul sein, das ist ja doch vielleicht eher in Richtung Erkrankung, ne? Ja. Psychiatrische Erkrankung. Also, Leute, Gott sei Dank, es gab dunkle Zeiten auch in der Psychologie, wo tatsächlich in diesem ICD-10, also diesem Klassifikation für psychische Erkrankung, auch noch Homosexualität als sexuelle Fehlorientierung ist gestrichen worden. So, Gott sei Dank, also, ist schon ein bisschen länger her.
Das ist doch nicht wahr.
So. Und jetzt kommt der wieder unterm Stein hervorgehoben und sagt, na,
ist nee, vielleicht
also
doch,
so ganz also, normal,
da muss ja eigentlich der
Psychotherapie soll da helfen.
Also ja, genau. Ja. Also das ist nun wirklich auch wieder so krank. Leute, das ist also, oh nee. Wenn das der ein oder andere nicht für sich als Lebenskonzept sieht, ist doch egal. Okay, aber bitteschön, erstens, was geht's den anderen an? Und dann, wieso ist das so etwas Schlimmes? Ne? Oh, so gerade in der katholischen Kirche, dass sie so eine Angst davor haben.
Weil da eben sehr viele von den Jungs eben auch selbst homosexuell
und sie
haben Angst davor, sich zu outen, weil sie dann natürlich ein Problem kriegen. Ja, es ist so, dann sollte man sich aber tatsächlich überlegen, ob man nun tatsächlich in diesem Verein noch gerne weiter sein will oder wie man sich damit arrangiert. So.
Ja, also ich denke, dass es natürlich Wege gibt, aber es gibt eben auch diese Doppelmoral, wo es dann schlimm wird. Und das finde ich nicht gut, also überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht, weil das, nee, nein, furchtbar.
Mensch, Leute, hoffentlich verderben wir euch jetzt nicht mehr.
Ja, wir kommen so in Schwung hier und meckern so rum. Ja. Aber manchmal, es gibt einfach auch Tage, vielleicht ist das auch mal so, wo das auch mal so raus muss und wo man sich so seine Umwelt anguckt und wo man denkt, sag mal, ist das eigentlich noch so? Da stehst du im Supermarkt und dann siehst du die Packung und da steht drauf 20% mehr. Mhm. Guckst dir den Preis an, ist da auch gleichzeitig höher gestiegen, aber nicht um die 20%, sondern gleich das Doppelte. Oder irgendwie so 20% gratis oder irgendwie und dann ist es doch teurer. Ja. Oder lauter solche Kleinigkeiten. Ne?
Du musst echt aufpassen. Und wie schön ist es dann, wenn es denn so ehrliche Menschen gibt.
Ja.
Ich glaube, das hatte ich schon mal irgendwo in unserem Podcast erwähnt. Und vergessen, wie eine Kassiererin einem älteren Mann, der ihr zu viel Geld gegeben hat, natürlich dann das Geld auch wieder zurückgegeben hat und gesagt hat, du, wie hier im Norden, dann sagen wir, nee, das ist zu viel, hier komm mal her, hier kriegst du noch ein bisschen was zurück und so. Ja. Sie hätte das auch theoretisch einstecken können, der hätte das gar nicht mitbekommen. Mhm. Ich fand das so reizend so. Und er hat sich gefreut und sie hat sich...
Aber das ist doch der moralische Kompass, den wir suchen.
Genau.
Also den jeder für sich selbst ja verantworten muss, das ist ja auch etwas, das ist ja nichts... Wir richten bloß in unserer Gesellschaft, wenn ein eigener moralischer Kompass so ist, dass er anderen schadet.
Ja,
aber was du selber für dich entscheidest, ist ja dein Kram. Aber ist es nicht so, dass wir eigentlich mal wieder eine gewisse Anständigkeit in unserer, das ist so altmodisch, jetzt klinge ich so altmodisch, aber wäre es nicht schön, wenn wir so eine gewisse Anständigkeit wieder in der Gesellschaft hätten? Also so Dinge, die das meine ich, die so quer daherkommen. Mhm. Also das, was mir, wo ich dann immer denke, bin ich eigentlich im falschen Film, da redet alles davon, dass wir Plastik und Plastik und Plastik, ne? Mhm. Dass das hier, da wollen wir alle ein bisschen aufpassen und das tun wir auch schon.
Ja, wir machen auch, ja, wir beide.
Machen wir auch. Mhm. Was passiert im gleichen Augenblick, wo wir hier mit dem Plastik ein bisschen aufpassen wollen, in den Flüssen ist Plastik und so weiter, stellen doch diverse Firmen mal kurzerhand das, was sie versenden, von Kartons auf Plastik rum.
Wahnsinn.
Wenn ich hier von Ulla Popkin mir Moppelmode bestelle, dann kriege ich wirklich laufend Plastiktüten.
Ja, ja, ja.
Und zwar Unmengen davon, immer so, wenn was kleckert, also weil alles nicht auf einmal da ist, kleckert das und auch die großen Sachen in riesen Plastiktüten, die sind jedes Mal angerissen.
Mhm.
Ich muss jedes Mal gucken, ob die Sachen auch okay sind. Und du hast eine riesige Menge Plastik immer.
Du kannst sie auch nicht, weil wenn wir mal auf eBay irgendwie was machen, wir verwerten ja immer die Kartons, die wir bekommen, schicken wir wieder zurück. Du darfst als normaler Mensch, darfst du keine Plastiksachen wieder zurückschicken, sondern das ist der sozusagen dem Unternehmen oder der Industrie vorbehalten.
Also nur, wenn du jetzt eine Rücksendemarke hast.
So,
das heißt, wenn ich jetzt also irgendwo anders her Klamotten bekomme, und die finde ich jetzt nicht so gut und die haben keinen Rückgabeschein drin, muss ich erstmal alles wieder in den Karton packen. Also sind wir doch wieder beim Karton. China. Mhm. Ich kaufe nun einiges in China, weil eBay macht es ja möglich. Und da habe ich so kleine Fläschchen gekauft, mit der wir, wenn wir unterwegs sind, beim Fotografieren, Wasser dabei haben können, um
Dinge,
um Dinge zu besprühen, um einen kleinen Effekt zu haben. So. Das sind kleine Plastikflaschen, ich denke mir da gar nichts Böses, also wirklich zwei Plastikflaschen. Die werden einzeln in eine Plastiktüte getan, Hartplastik, da passiert nichts mit, kannst gegen eine Wand werfen, in eine kleine Plastiktüte. Dann zusammen, weil man die als Zweier verkauft, eingeschweißt in eine Plastiktüte und diese eingeschweißte Plastiktüte kommt in eine Nuppi-Plastiktüte. Weißt du, wie halt so Nupsis in?
So, du willst, was Nupsis sind, ne?
Ja, so diese,
ich muss mal Annika ein bisschen übersetzen, ne?
Ja, diese Nuppi-Folie, genau, die man knackt, wenn man drauf. In Japan gibt es übrigens Nuppi-Folie zum Anhängen. Das ist so ein kleines Quadrat als Schlüsselanhänger. Okay. Und da kannst du die Nuppis immer eindrücken.
Ich würde wahnsinnig werden.
Ja, und dann gehen sie immer wieder hoch und dann kannst du die Nuppis wieder eindrücken.
Schönes Spiel.
Nein, das ist mir nur eingefallen, weil es so verrückt ist. So, und das dann wieder in eine Tüte, ne? Die Nupsi, auch eine Plastikfolie. Das ist dann unterwegs. Leute, das ist Irrsinn. Kann man das nicht einfach in einen Umschlag tun?
Ja.
Einfach so in den Umschlag, passiert nichts weiter. Ja. Das ist, da bin ich dann immer so fassungslos. Oder manche Dinge, die man auspackt, die sind in Folie und nochmal in Folie, in Hartplastik. Mhm. Das kriegst du kaum irgendwie mit einer Kreissäge runter. Da muss man die Flex bemühen. Nur das ist ein Wahnsinn. Und das ist, finde ich, Doppelmoral. In dem oder da ist die Moral flöten gegangen. Wenn wir im gleichen Atemzug eigentlich Plastik reduzieren wollen.
Mhm. Und auf einmal, kannst du dich natürlich auch... Kannst du dir auch überlegen, ob du denn bei so einem Anbieter, wenn du weißt, wer das ist, ob du bei dem weiter kaufen willst.
Richtig, und das tue ich dann ja auch. So. Wenn ich das denn einmal erlebt habe, sage ich mir doch, das tue ich doch nicht wieder.
Genau, so, also du hast ein gewisser...
Habe ich die Wahl, das nicht
zu... Lohn, das ist auch wieder Moral. Mhm. Mensch, lass uns doch mal ich will doch mal zeigen, dass ich Psychologe bin und dass ich den Kram doch studiert habe. Darf ich nicht mal zu Herrn Kohlberg kommen oder hast du noch was Wichtiges?
Was?
Hast du noch was Wichtiges? Annika überlegt und überlegt. Nein, ich will doch dir ich will dir doch eine moralische Frage stellen.
Du willst mir eine moralische Frage stellen, nach du Elend.
Also pass auf, ne, Herr Kohlberg, und das ist, ich mache es mal in einer Kurzversion, so wie ich das auch verstehe. Also Kohlberg, also, der hat gesagt, also moralische Entwicklung vollzieht sich in ungefähr 6 Stufen. So.
Gott.
Und zwar sagt er, es gibt die vormoralische Phase bis zum 4. Lebensjahr, ist jedes Kind irgendwie amoralisch. Das kannst du klicken.
Naja, das ist das, was wir in der Kindesentwicklung die zentrierte Sache.
Egozentrismus. Oh, Frau Loschow, du bist gut. Ne?
Ja, also weil es sich um sich selbst kümmert. Genau. Aber jetzt wollen wir doch nicht die ganzen Phasen durch.
Nein, nur ganz kurz, aber das ist interessant. Also er sagt, auf Stufe 1 und 2 orientiert sich das Kind am eigenen Wohlergehen. Lust, Schmerz, Strafe, Belohnung. Ne? Also wenn er Strafe kriegt, dann ist das Schied, dann ist nicht gut. Wenn ich belohnt werde, dann ist es gut. Also auf dieser so ein bisschen vom Egozentrismus weg, schon so ein bisschen, man kann sich vielleicht maximal Lust, minimal Unlust.
Naja, so. Das würde aber dementsprechend, guck mal, wie viele, du kennst ja auch mal, wenn wirklich ganz kleine Babys sich dann doch, oder Kleinkinder dann doch um den Hund mal kümmern.
Ja, na klar, wir reden jetzt so. Ich sag jetzt nur was Kurves so. Dann gibt es Tauschgerechtigkeit, denn das so wie du mir, so ich dir. So in dieser Richtung, ne? Also wenn du mir auch so in dieser Phase nach dem 4. Lebensjahr. Mhm. Das heißt, wenn du mir den Träger klaust in der Sandkiste, dann darf ich dir den Träger auch klauen, so. Mhm.
Aber da ist ja dann das andere dir dann sagen, das ist nicht richtig.
So, genau. Dann gibt es auf Stufe 3 und 4 richtet sich dann diese Moralität auf Erwartungen an Bezugspersonen und an Grundgesetz und an Grundgesetz und Verfassung. Das heißt, da wird schon ein bisschen rationaler, da wird schon mehr drüber nachgedacht.
In welchem Alter ist das dann?
Das ist dann, weiß ich gar nicht. Ich denke so ab 12, 13, 14.
Ja, also ich meine, warum hat er die Stufen denn gemacht, wenn er selbst nicht weiß, was er damit...
ich weiß es im Moment nicht.
Du meinst, das ist so die Ausprägung, also so im Laufe des Lebens, darauf bezieht er das.
Deswegen die kognitive Entwicklung im Laufe, die moralische Entwicklung.
Je mehr du verstehst von deiner Umwelt, umso eher begreifst du, dass du Verantwortung übernehmen musst.
Weißt du,
oder
dass es manche Gesetze Sachen gibt und
manches solltest. Ist eben nicht richtig. Und das ist aber, wird ja aber meistens ja von den Eltern vorgelebt.
So ist es, genau.
Du hast ja eigentlich in deiner moralischen Ausprägung hast du ja in erster Linie Vorbilder, an denen du dich orientierst. Ja, so das ist einmal die Peer Group, das sind die Leute, die um dich rum sind. Mhm. Was machen die anderen? Mhm. Der darf aber immer abends unterwegs sein. Wieso darf ich das nicht? Was ist der haut? Wieso darf ich nicht hauen?
So, das ist dann so diese untere Stufe.
Mhm. Ja, naja, genau. Ist ja wurscht, aber das ist so ein bestimmter Altersprozess, der dann ist. Und das ist eine ganz normale Stufe. Also Unterstufe, weiß ich nicht, das ist eine ganz normale Entwicklung.
Ja.
Und dann irgendwann begreife ich, diese Gesellschaft ist geregelt. Also das begreife ich in dem Moment, wo es Regeln in der Klasse gibt. Mhm. Dass man eben den anderen zu Wort kommen lässt oder dass solche Geschichten,
dass man
nicht zuhört und die nicht haut und nicht solche Sachen.
Und sowas, das wäre dann. Und dann gibt es nämlich nachher die höheren Stufen und da sagt Kohberg selbst, dass es kaum Erwachsene so richtig schaffen. Jedenfalls die Konsistenz, nämlich, dass man sich für das Wohl der Gesellschaft zum Beispiel einsetzt. Und das ist auch wirklich so, und das ist dieser innere Kompass, dass du nicht mehr danach guckst nachher, was sagt das Gesetz, was so, weil du das sozusagen verinnerlicht hast in dir drin.
Aber ich glaube, der geht von was Falschem aus. Ja. Das hört sich ja so an, als ob, weil er eben auch von Unterstufen und so redet. Mhm. Ich glaube, der hat eine falsche Gewichtung. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, was wir als Kinder erfahren. Wenn wir als Kinder nicht lernen, wenn wir Vorbilder haben, immer an, dein Vater ist ein richtig knackiger Dieb.
Jo.
Und der klaut und erzählt aber auch immer, dass das richtig ist. Mhm. Und wenn der zuhaut, dann ist das auch richtig. Weil man muss es ja für was einstehen. Ne? So, dann hast du später das Gefühl, wenn ich nicht zuschlage, oder das hast du gelernt, dann beschütze ich das ja nicht, was ich habe. Und also muss ich dafür, das ist also das mein ist moralischer Kompass, Lernen am Modell, das mir sagt, wenn meine Mutter beleidigt wird, da sagt jemand irgendwie, das ist aber eine blöde Kuh, dann mache ich Duff auf die Nase. So, das ist also das, was ich gelernt habe. Das ist mein moralischer Kompass.
Mir hat das sehr gefallen, dieses Dusch auf
die Nase. Ja,
ich habe das jetzt nicht gesehen, aber Annika hat das eben demonstriert.
Ja, Dusch auf die Nase.
Ich blute jetzt, genau.
Ja, also das heißt, die empfinden andere Männer als Memmen, wenn die nicht für ihre Frauen oder Mutter oder was weiß ich einsteigen. Genau. Was hast du, du hast mir das gerade erzählt.
Ein Klient von mir, der aus sehr einfachen sozialen Verhältnissen kommt, der auch schon mal im Gefängnis war und so weiter, der wollte mir deutlich machen, dass er sich ja wehren muss und er wehrt sich gerne, indem er Leute zusammentritt. Also der ist ein bisschen kleiner gebaut, also der schlägt nicht, sondern der tritt. Oh. Und manchmal leider auch so, dass er eben, wie gesagt, Leute auch Krankenhaus tritt. Ja. Und den habe ich deutlich gemacht, dass ich im Laufe meines Lebens tatsächlich, und das ist so, mich körperlich nie so intensiv auseinandersetzen musste, dass ich jemanden womöglich Krankenhausreif schlage oder so. Nein, null, gar nichts. Und der fiel vom Glauben ab. Und das ging schon in diese Richtung, naja, komm. Und dann hat er geguckt, also naja, sie sind ja auch ein bisschen größer, ein bisschen so. Und die Leute haben dann wohl wahrscheinlich ein bisschen Respekt vor ihnen. Ich so, ich lasse mich nicht provozieren. Und jede Provokation geht ins Leere, wenn ich mich nicht provozieren lasse. Und es ist wirklich so, ich wurde so erzogen, und das ist mein moralischer Kompass, dass ich Menschen nicht wehtue. Mhm. Not, wir wissen, kommt Leute, Notsituation, alles klar, ne? Das nehmen wir mal aus. Wenn einer Annikas Leder will, dann kriegt er auch eins auf die Nase.
Ach komm, das ist doch gar nicht wahr.
Aber du wehrst dich hier
selbst. Ich wehre mich selbst.
Ja, genau.
Erzähl
nicht die Geschichte. Nein. Das war schon wieder die Überleitung. Na, erzähl.
Welche denn? Was denn? Wo denn?
Damals in Ägypten.
Natürlich. Hm. Das Süße ist ja, Tilly kriegt das nicht so richtig mit.
Nein.
Wir kamen in Ägypten an und wollten ein paar Tage in Kairo bleiben und wollten dann weiter nach Israel wahrscheinlich fahren und so. Na, jedenfalls kamen wir da an am Flughafen und ein recht lustig kostümierter Mensch, der aussah wie irgendwie was Offizielles oder auch nicht, schnappte sich dann Tillys Pass kurz vorm Zoll. Und natürlich wollte der uns abschleppen in ein Hotel.
Ja.
Ja, der war aber kein Offizieller.
Nein.
Und Tilly, der hat ihm sogar den Pass gegeben. Der war völlig über
der war nett.
Der war nett. Ja.
Das So, und dann kam meine Annika an und wusch, leicht hin. Und hast ihn, glaube ich, nicht so richtig freundlich. Hast du
nicht freundlich, habe ihn geschubst, habe ihm sofort den Pass entrissen.
So.
Und als sie mir in Bangkok die Tasche aufgeschlitzt oder aufschlitzen wollten, habe ich den Typen auch, habe ich auch heftigst umgedreht und so. Ja. Und dann kommt immer hinter vor Tilly, was war los?
Ja.
Bei uns ist das eher so, ich glaube, auch wenn man meinem Tilly-Mäuschen zu nahe treten würde, ja, doch, dann würde ich zu Löwen werden. Ich würde
auch. Ja, und umgekehrt auch. Ich dann wäre dann auch zum Löwen.
Nein, aber das ist genau das. Das ich glaube, weder du noch ich sind irgendwie so, dass wir schlagen könnten, ne? So, also
ich könnte bestimmt natürlich in dem Moment, wo mir einer so richtig ans Leder will und ich bin der Mann, aber ganz ehrlich, weder bin ich ausgebildet aus so, ich bin groß und schwer und so und die müssen erstmal, die haben allerhand werden zu tun haben, um mich irgendwie da niederzumessen.
Aber du würdest in Notsituationen oder in brenzligen Situationen würdest du immer dein Hirn einschalten und würdest versuchen, das immer alles auf diplomatischem Weg zu regeln.
Also was wir beide ja können, ist sabbeln.
Ja.
Und ich weiß, du hast auch schon Situationen gehabt, wo dir Leute ans Leder wollten und die hast du in die Ecke gesabbelt.
Da habe ich gesprochen, da habe ich geredet.
Genau, und so ungefähr würde es mir wahrscheinlich auch gehen. Also das Wort ist mächtiger als das Schwert, ne? So heißt es.
Oh, das war eine üble Situation. So ein paar... Ja, Neonazis, kann man dazu klar sagen.
Ja.
Da war ich mit einem farbigen Modell, also ich habe ja als Fotoproduzentin gearbeitet und viel mit Models zu tun gehabt. Und ich bin mit einer Amerikanerin unterwegs gewesen, mit einem amerikanischen Model, eine farbige, schwarze.
Ja.
Und dann bin ich ausgestiegen bei uns und dann haben mich da so ein paar Typen, die auch schon in der U-Bahn waren, in einen Hauseingang reingeschubst und haben mich eben angebrüllt, wie... Oder wie es mir hier und deutsche Frauen, die sollten doch lieber dahin und überhaupt, wo sie hingehören und sich nicht mit Nickern abgeben. Oh Gott, also so richtig die Dummheit so geballt.
Ja,
ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe, aber ich habe gesabbelt.
Du hast gesabbelt und wenn Annika so richtig redet, dann bist du...
Ich glaube, Anna hat den Fehler gemacht, einen anderen angeredet mit dem Namen Marek. Marek, glaube ich, war dein Name. Oder Piotr, Marek. Und das ist ja natürlich dann gefundenes Fressen, indem ich so, was für ein Schwachsinn erzählt er eigentlich. Marek, das ist auch ein polnischer Name, Soldatier eigentlich und so. Einmal dann gesabbelt, dann ging es aber trotzdem. Und diesen Überraschungseffekt, den habe ich dann ausgenutzt und bin dann. Aber trotzdem sind das Situationen, da würde ich ja, was machst du auch als Frau alleine? Das ist ja das Problem. Was machst du mit solchen Typen, da? Der gefriert ja alles. Also schlagen ist da gar nicht. Das kannst du auch nicht. Auf die würde ich auch nicht kommen.
Aber das sind so. Ja, und entschuldige.
Und mein moralischer Kompass würde es mir sogar verbieten.
So.
Da würde ich sagen, nein, also warum? Es muss einen anderen Weg geben als jetzt.
So ist es. Und das habe ich versucht, diesem jungen Klienten da auch deutlich zu machen. Und ich habe so. Öfter mal mit solchen Menschen zu tun, die mich immer überzeugen wollen. Wenn du erstmal in meiner Gegend groß geworden bist und so. Wer sich in Hamburg auskennt, sowohl Annika als auch ich, wir sind in Billstedt und Horn in der Gegend groß geworden, was bis heute eher sozialer Brennpunkt ist und nicht Eppendorf oder Blankenese.
Ja, also das ist auch Quatsch.
Nein, das ist auch Blödsinn.
Und meine Güte, ich war nun lange genug und du auch, wir waren so oft und so lange im Ausland und weiß Gott, hatten wir nicht viel Geld. Das heißt, wir haben nicht in den feinen Villengegenden irgendwo gewohnt, sondern auch schon eher in etwas anderen Umgebungen. Also uns ist das nicht. Aber ich glaube, wir sind einfach von dem, was wir auch über den Beruf gelernt haben, einfach so, ist das immer eher deeskalierend. Also das, was wir denken und das, was wir uns vorstellen, ist immer eher deeskalierend als jetzt darauf anwenden. Und dieser moralische Kompass, also da bin ich nur eindeutig, der kommt eben im Lauf des Lebens, aber er kommt natürlich durch das, was du erzählt hast, durch die Kindheit, durch Prägung und so, aber dann kommt etwas, und das hat der gute Junge ja dann nicht gesagt, es kommt ja dadurch, durch diese tausenden Entscheidungen, die man fällt, wo man immer für sich selbst überlegt, bestrafe ich das Kind, bestrafe ich es nicht, was für Strafen, bin ich konsequent, bin ich nicht, kann ich dies akzeptieren, kann ich das nicht akzeptieren, will ich das nicht, bin ich für sowas, bin ich für Gewalt, nein, Ja, so ja, für diese ganzen kleinen, diese
kleinen Entscheidungen, auch für sich selbst. Ne? Ja, lüge ganz ich wichtig. Meine Freundin an, weil ich keinen Bock habe, mit ihr irgendwie wegzugehen? Mache ich eine Notlüge oder bin ich ehrlich? Weißt du gar, es gibt viele Sachen.
Und das ist für mich mein moralischer Kompass, den ich jeder für sich selber ausbildet. Und manchmal kollidiert er eben mit dem, was andere Leute sich vorstellen.
Genau.
Und wenn jemand eben sagt, du kannst alles, sag mir doch einfach, was los ist. Das ist einfach, als wenn du mich belügst. So. Das empfinde ich als nicht moralisch.
Genau.
Dann kollidiert eben mein, weil ich mir denke, ich will sie nicht, will die nicht belasten oder ich will denjenigen schützen oder das muss er alles gar nicht wissen oder oder so, kollidiert dann einfach mit dem anderen moralischen Kompass. Und so. Dann gilt es, das zu klären.
Und es gibt manchmal Dilemmata und das würde ich gern so jetzt zum Abschluss doch
nochmal. Ja,
dann
mach doch mal.
Und
ich
esse
derweil nochmal den Rest. Wir haben heute Morgen nämlich ein Stückchen Rhabarberkuchen mit Bissi.
Das ist
total lecker. Habe ich letzte Woche schon mit einer Bekannten zusammen. Viele Grüße an Vanessa an dieser Stelle. Mit der habe ich nämlich schon mal so ganz lecker auch so ein Stückchen gegessen. Und jetzt haben wir für heute Morgen auch ein Stückchen.
Ja. Also, Lawrence Kohlberg kennt ihr jetzt mittlerweile, der Moralpsychologe. Und der hat versucht, diese Moralstufen mit einer Art Test zu überprüfen. Und zwar hat er Kindern und auch Erwachsenen sogenannte Dilemmata, Geschichten, die Dilemmata sind, vorgelesen. Und hat dann nachher ganz genau aufgeschrieben oder aufgenommen, wie die jetzt dieses Dilemma lösen würden. Und das geht darum.
Mein größtes Dilemma ist, dass wir kein zweites Stück haben.
Ich weiß. Ich versuche verzweifelt.
Ach, bin ich völlig unmoralisch.
Ich versuche verzweifelt, irgendwie super seriös, jetzt hier Herrn Kohlberg nochmal. Er lebt nicht mehr, der geht so kurz.
Eben, was interessiert mich die alte Null?
Und der hat nämlich gesagt, es geht nicht darum jetzt, es gibt da kein richtig und kein falsch, es geht um die Argumentation. Wie argumentieren die jetzt ihre Entscheidung? Und ich würde nämlich sagen, ich lese euch jetzt mal das berühmteste Dilemma vor, ist ganz kurz.
Gut, dann mach mal.
Und dann will ich gar nicht weiter von dir oder von den anderen, will ich jetzt erstmal gar nichts weiter hören. Aber vielleicht habt ihr Lust, dann zu schreiben, wie ihr dieses Dilemma, du darfst immer was zu sagen, Mäuschen. Will ich dir die Meinung verbieten, die Meinungsfreiheit verbieten? Nein. Also, das berühmteste Dilemma ist das Heinz-Dilemma. Heinz-Dilemma. Die Geschichte handelt von einem Mann namens Heinz, logischerweise, dessen Frau sterbenskrank ist, Der einzige Apotheker der Stadt hat ein Medikament entwickelt, das die Frau heilen könnte. Aber der Apotheker verkauft das Medikament für den 10-fachen Preis, den ihn die Herstellung kostet, und er ist nicht bereit, Heinz das Medikament zu einem geringeren als den veranschlagten Preis zu verkaufen. Also trotz zahlreicher Bemühungen gelingt es Heinz nicht, ausreichend Geld zu beschaffen, um das Medikament kaufen zu können. Verzweifelt bricht Heinz in die Apotheke ein und stiehlt das Medikament für seine Frau. Und jetzt ist die Frage von Kohlberg an die Probanden. Ist das okay, dass Heinz das Medikament stiehlt? Was wird schlimmer eingestuft, jemanden sterben lassen oder stehlen? Würde er das Medikament vielleicht auch ausstehlen, wenn er seine Frau nicht so lieben würde? Weiß ich. So. Also, das heißt, und auch die Frage, ob, wenn Heinz auffliegen sollte, ob ein Richter denn Heinz zum Beispiel verurteilen und bestrafen sollte. Das ist ein Dilemma. Also eine Geschichte, die Heinz-Geschichte. Mhm. Und jetzt auch noch die Frage an Annika. Wie würdest du Heinz zum Beispiel verurteilen? Bist du der Meinung, ein Richter müsste Heinz verurteilen?
Ja, weil er hat einen Diebstahl begangen.
Okay.
Aber ich würde mildere Umstände walten lassen, weil es ist ja kein Diebstahl mit fieser Absicht.
Mhm.
Also für sich selbst Reichtümer anzuhaufen, häufeln oder sonst wie, sondern es geht darum, seine Frau zu retten.
Okay.
Und für meinen moralischen Kompass ist das Leben etwas höher das Leben einer Person wesentlich höher einzuschätzen als jetzt ein Besitztum. Also, ne?
Das heißt, es ist auch okay, dass Heinz eingebrochen ist?
Nein. Aber das weiß Heinz ja selber.
Ja.
Er war ja verzweifelt. Und Heinz hat alles versucht, um das Medikament zu bekommen. Hat er aber nicht bekommen. Und die Moralität an der Stelle, die geht eher in Richtung des Apothekers. Also für mich würde sich bei diesem Dilemma stellt sich eigentlich mir die Frage, nicht Heinz hat gewusst, dass er was falsch macht. Heinz hat aber gar keine Wahl, weil seine Frau stirbt. Ein Leben ist für ihn höher einzuschätzen als die Strafe für ihn. Ich denke, dass er die Strafe auch sofort akzeptiert hätte, weil er wusste, dass das nicht richtig ist. Denn er hat alles andere versucht. Da ist überhaupt keine Frage für mich. Die Moralität stellt sich nicht. Für mich ist es interessanter, dass ein Apotheker darauf beharrt, es 10-mal teurer zu verkaufen. Und da sind wir nämlich in unserer Gesellschaft angelangt, dass selbst wenn Leute wirklich absolut kein Geld haben oder so, sie trotzdem an den Groß, an die Preise und alles gebunden sind, die Leute vorgeben, um immer noch riesige Gewinne zu machen. Und wenn du dann Öhmchen irgendwo hast, die wirklich sich absolut nichts leisten kann und die klaut dann irgendwo ein Brötchen, die wird dann noch irgendwo. Das habe ich ja im Supermarkt mal erlebt. Ja. Da war vor mir eine Oma, die hatte zwei Brötchen geklaut.
Ja.
Und da sollte schon der Detektiv und alles, wegen zwei Brötchen, zwei Schrippen, die billigsten. Und da habe ich die Hand auf die Schulter gelegt und habe gesagt, Mensch, Omi, du musst doch nicht immer vorlaufen, ich zahle die Brötchen doch mit. Süß. Und ich war so verwirrt. Und jeder wusste, dass das nicht richtig war. Das ist zum Beispiel dann mein moralischer Kompass, dass ich denke, das kann doch nicht wahr sein, dass hier läuft was verkehrt. Also wenn die jetzt, ich weiß nicht, ihr was Teures geklaut hätte, aber zwei Schrippen, weiß der Teufel, ob sie verwirrt war oder nicht, die kann ich mal mitbezahlen. Der Laden muss das auch nicht, aber diesen Aufwand dazu, da hätte ich dann vielleicht sogar von dem anderen oder von der Kassiererin erwartet, dass sie 19 Cent pro Stück, ne? Dass sie die 40 Cent mal immer am Tisch liegt.
So.
Ganz ehrlich. Und ich fände es auch gut, nun geht der Weg eben so, sie hätte eher in die Tafel gehen sollen und. Ist aber egal. Aber die Moralität, ich finde das Dilemma jetzt nicht so groß. Also ich verstehe, worauf er hin will, aber... Er handelt ja, ich gehe mal davon aus, dass Heinz wieder seinen moralischen Kompass arbeitet, weil sonst wäre er gleich eingebrochen.
Und für Koberg ist es gar nicht mal so interessant. Wie gesagt, es gibt da kein richtig und kein verkehrt, sondern es geht um deine Argumentation.
Richtig.
Und ich glaube, Koberg wäre ganz begeistert von dir gewesen, weil der hat gesagt, okay, Annika weiß zum einen, was Gesetz und Ordnung bedeutet für die Gesellschaft und man muss sich daran halten, so. Aber sie hat auch auf der anderen Seite so ein, du orientierst dich aber auch an so einem universellen ethischen Prinzip, nämlich, dass man Leute nicht aufgrund von Raffgier oder von irgendwie immer mehr Geld, dass darf man Leute nicht sterben lassen. Oder arme Leute nicht irgendwie vor mit der Polizei abführen lassen wegen so ein paar Brötchen. Also von daher, Frau Loschow, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, Herr Kober würde sagen, du bist schon auf Stufe 5. So, er sagt also
zwischen... Wie viele Stufen gibt es denn?
7. Aber Stufe 7, da ganz oben, sagt er, das schafft eigentlich nur, schaffen so Leute wie Jesus, Buddha, so in der Richtung. Und da arbeiten wir noch ein bisschen dran.
Wie soll das denn sein? Die mussten sich vielleicht ja nicht mit geklauten Brötchen auseinandersetzen. So. Also ich würde sagen, dass man... Das der höchste Grad, also da wird, was mir bei ihm wirklich missfällt, ist, dass er Moralität so bewertet und sowieso Stufen und so. Ich finde das nicht gut. Moral, das wechselt im Laufe deines Lebens, das ist etwas, was jeder für sich alleine entscheidet und das hat nichts, das kann man nicht beurteilen. Also doch. Schon die Beurteilung empfinde ich als unmoralisch, weil man im Grunde genommen kann das jeder so halten, wie er will.
Nee, nicht so ganz.
Also und es gibt Gesetze und so, da kann man sich alle dran richten.
Genau.
Das gibt eine gewisse Grundsichtgeschichte, dass man einen anderen Menschen nicht schadet und nicht umbringt. So. Aber es gibt Völker, in denen das völlig okay war. In anderen Jahrhunderten war das völlig okay. Es gab eine Gesellschaftsordnung, ich lese gerade einen Roman, der spielt 1762 in England. Da war das vollkommen in Ordnung, wenn Leute kein Geld hatten und haben dann Leibbrot geklaut. Die sind aber ganz schnell auf dem Schiff gewesen und sind nach England, nach Australien deportiert worden. Das war rechtens und die Moral zu der Zeit war so.
Hm. Moral entwickelt sich natürlich, aber ich glaube, es geht ja nochmal, unser Titel ist ja innerer moralischer Kompass. Mhm. Und selbst zu der Zeit wird es Menschen gegeben haben, die bestimmte Sachen nicht mitgemacht haben.
Richtig.
Und es gibt, und die sind nachher im Knast oder wurden aufgeknüpft oder sonst wie was, wie in jedem Jahrhundert, wo Menschen, denken wir auch an Nazi-Zeit und so, wo Menschen gesagt haben, mir ist, ich habe die innere Überzeugung, dass das, was gemacht wurde mit Juden, mit Zigeunern und sowas, das ist zutiefst.
Und ja, das ist immer dann, wenn dein moralischer Kompass in der Minderheit ist. Ne?
Ganz genau. Mhm. Und dann wirklich diesen moralischen Kompass, wenn der so stark ist, dass der selbst, wenn alle sagen, es ist richtig, was passiert, aber dein moralischer Kompass in drin sagt, nein, das ist nicht richtig. Und ich stehe sogar bis, ja, sogar mit meinem Leben dafür ein. Mhm. Wow.
Ja, das ist schon wirklich die höchste Stufe. So. Das dann, also da kann man dann wirklich sagen, höchste Stufe. Ja, genau. Weil die Angst natürlich dann vorher oftmals oder der Hunger oder was auch immer, Schmerzen, die reißen ja schnell deine Moral mal rein. Ja. Also das ist ja ist auch so menschlich wie nur irgendwas. Ja. Ne?
Ja. Gut, also Herrn Kohlberg, da gibt's, das ist noch, da können wir 3 Stunden noch, gibt's auch viele Kritik über, übrigens hat er nur männliche Probanden untersucht, also keine Frauen und so. Und
komisch, also, dass mir das sowieso so von Anfang an, das ist nämlich auch so eine Geschichte zum Abschluss von meiner Seite, aus der Realität, ich brauche keinen Kohlberg. Nehmen wir ein Frauenmagazin oder eine Sendung im Fernsehen über das ein Frauenmagazin sei oder irgendwie so eine Frauenzeitschrift, nicht? Und selbst da ist es so, dass die zum Teil jedenfalls, dass da die Redakteurinnen schlechter bezahlt werden als die männlichen Redakteure in einer Frauenzeitschrift, wo dann auch drin steht, so steh zu dir selbst und entwickel dich und mach und tu. Das finde ich schon doof und deshalb mache ich das eigentlich ganz gerne, dass wir heute das Internet haben, wo jeder einen Blog basteln kann und wo er ohne dass ein männliches Wesen da reinredet. Jede Frau kann da sich auch selber äußern. Aber trotzdem, ganz davon abgesehen, finde ich es eben nicht richtig, wenn man ein im Grundgesetz stehen hat, Männer und Frauen sind gleich. Und dann haben wir immer noch diese unterschiedliche Bezahlung. Und dann sind da Menschen, die wirklich das auch richtig finden.
Genau.
Und das empfinde ich als unmoralisch.
Wie Orwell, ne, im Animal Farm. Einige Menschen sind gleicher als andere.
Ja, alle Menschen sind gleich, nur einige sind gleicher. So. Genau.
Ah, das war der Schlusssatz.
Ja. So. Also ihr Lieben, es tut mir schrecklich leid, wenn ihr heute Morgen gesagt, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, müssen die sich so aufregen? Und dass ich habe eigentlich gedacht, ich kusche mich nochmal ein und habe da so ein nettes Thema. Aber ihr Süßen, vielleicht ist das aber auch ein Grund, mal so drüber nachzudenken, wie toll das eigentlich ist, wenn ihr mit jemandem zusammen seid oder Freunde habt oder in eurer Umgebung Menschen habt, die einen ganz guten moralischen Kompass haben, die dann für euch auch eingestanden sind und die bei euch geblieben sind, trotz irgendwelcher Anfeindung oder die mit euch auf einer Wellenlinie sind, wo ihr sagt, Mensch, das ist mein Gegenüber, der tickt genauso wie ich, der findet dies und das auch nicht so gut. Oder wo ihr genau wisst, eure Freundin, die hat eben, obwohl sie sich vielleicht verliebt hat, hat sie nicht den Mann ihrer besten Freundin ausgespannt oder sowas und, ne? Mhm. Sondern es hat sich zurückgezogen und hat gesagt, nein, mein Kompass sagt mir, Finger weg von verheirateten Männern, will ich nicht, ist mein moralischer Kompass.
So.
Oder sowas. Also so ein, und wo man dann sagt, dass man denjenigen heute am Sonntag nochmal sagt, Mensch, eigentlich finde ich das ganz toll, was du machst.
Genau.
Wäre das mal eine Idee, wo man heute, ne, wir halten mal den moralischen Kompass.
Ja, wir halten mal so. Also,
ja, finden wir gut.
Genau.
Ihr Lieben, jeder von euch, der da so einen moralischen Kompass hat, finde ich gut.
Jo, finde ich auch gut.
Ne? Okay. Das mag ich.
Ja, ich mag das auch.
Ja.
So. Ne? So. Und wir mögen euch auch. Und denkt an das Science-Dilemma. Und wenn ihr Bock habt zu schreiben, schreibt doch mal, wie sieht denn eure Bewertung
geht
von
überhaupt
Heinz.
Nicht.
Und der kann doch, oder dieses Apothekenschwein, das soll man irgendwie.
Ne? Eine Aspirinkürzer. Ihr Lieben, Süßen. Habt einen wunderschönen Sonntag.
Jo.
Genießt es. Und dass ihr vielleicht frei habt und euch nochmal einkuscheln könnt.
Genau. Bis dann, ne?
Bis dann. Tschüss.